Guten Morgen auch von mir. Schön, euch hier zu sehen, zu begrüßen zu dürfen oder euch nicht zu sehen, aber ihr schaut online zu. Ich möchte euch heute eine Frage stellen, die mich die ganze Woche beschäftigt hat. Und ja, es gibt ja Fragen, die sind vielleicht nicht so wichtig. Die stellt man sich zwar oft, aber die sind nicht so wichtig. Ich frage mich oft, was essen wir heute Abend? Ja, die Frage, die ist meistens für mich in dem Moment wichtig, aber ob es dann am Ende Seelen sind oder irgendwelche Brezeln oder sonst irgendwas, ist eigentlich egal. Und letzte Woche hat mein Sohn mich was gefragt, also gefragt nicht, der kann noch nicht so gut sprechen, aber er hat mit seinem Finger immer wieder auf ein Foto getippt, und zwar auf ein Familienfoto von meiner Familie, also von meinen Geschwistern und meinen Eltern. Und mein Papa ist ja nicht mehr am Leben, so meine Mama kennt er als die Oma, und dann hat er so immer drauf getippt, erstmal auf die Oma, habe ich gesagt, ja, das ist die Oma Lilly, die war gerade vorher da, und dann hat er auf meinen Papa getippt und dann habe ich gesagt, ja, das ist dein Opa, der ist im Himmel. Okay. Und dann hat er da nochmal drauf getippt und nochmal drauf getippt und nochmal drauf getippt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, also ich habe ihm dann jedes Mal gleich geantwortet, das ist der Opa, der ist im Himmel. Und irgendwann habe ich gedacht, wow, schon krass, was ich hier eigentlich sage. Ja, ist ja was, wo vielleicht andere sagen würden, das darf man doch gar nicht so sagen. Das kann man doch gar nicht mit Überzeugung wissen. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte und die, glaube ich, ganz wichtig ist, ist die Frage, wer darf Gott sehen? Wer darf denn überhaupt Gott sehen? Und ich meine, die Frage, die impliziert, das habe ich jetzt vorweggenommen, dass es einen Gott gibt. Vielleicht bist du ja hier und glaubst gar nicht, dass es einen Gott gibt. Ja? Dann wollte ich dich nicht dahingehend manipulieren, sondern vielleicht hast du recht und vielleicht hast du ja nicht recht. Und dann ist ja die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit glaubst du, dass du recht hast? Und was ist in dem Fall, dass es diesen Gott doch gibt? Aber auch dann findest du es vielleicht vermessen, wenn ich die Frage beantworte. Deswegen werde ich sie nicht ganz alleine beantworten, sondern die Frage, die möchte ich aus der Bibel beantworten und eine christliche Antwort letztendlich darauf geben. Wer darf Gott sehen? Aber was ich sagen wollte ist, egal ob du an Gott glaubst oder nicht glaubst, schon allein aus der Tatsache heraus, dass irgendwie doch die Möglichkeit besteht, dass es nach dem Tod weitergeht, finde ich, ist es eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Ja, und vielleicht die wichtigste Frage für dein Leben. Wer darf Gott sehen? Und ich habe so das Empfinden, dass viele Menschen in unserem Land sagen würden, ja gut, irgendwann, wenn es einen Gott gibt, ja, dann werde ich ihn schon sehen, dann werde ich ihn auch so manches fragen und dann ist eigentlich alles klar und einfach. Und während man heute davon ausgeht, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass ja viele Menschen Gott irgendwann sehen werden, gab es auch eine Zeit, da war das nicht so. Da haben die Leute gedacht, wer darf Gott sehen? Ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann wirklich dieses Recht habe. Ja, und heute denkt man vielleicht, ja, warum soll ich Gott eigentlich nicht sehen dürfen? Und die Frage, die könnte man aber auch umdrehen, ist, warum sollst du eigentlich genau das Recht haben, Gott sehen zu dürfen? Ja. Und dazu lesen wir einen Psalm, Psalm 24. Ich lese aus der Übersetzung das Buch. Und genau, in dem wird diese Frage zumindest so ähnlich aufgegriffen. Psalm 24 von David, ein Gotteslied. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und ihn über den Strömen befestigt. Wer darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn? Und wer darf dort stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der sein Inneres nicht auf Nichtiges richtet, also auf Sinnloses, und der keinen falschen Eid leistet. Der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott, der seine Rettung ist. Das ist die Generation, die nach ihm fragt, Menschen, die dein Angesicht suchen, Jakob-Leute. Ihr Tore, hebt euch empor, ja, öffnet euch ihr uralten Pforten, dann zieht der König der Herrlichkeit ein. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr ist es stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Ihr Tore, hebt euch empor, ihr uralten Pforten, dann wird der König der Herrlichkeit einziehen. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der die Heere befehligt, er ist der König der Herrlichkeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dir jetzt begegnen dürfen und mit dir zusammen auf diese Frage schauen dürfen. Herr, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, die Worte so zu formulieren, dass wir den Text richtig verstehen und das mitnehmen, was du jedem Einzelnen hier und vor dem Bildschirm sagen möchtest. Amen. Ja, David schreibt hier einen Psalm. Wir wissen nicht, wann genau er das in seinem Leben gemacht hat. Das hätte mich jetzt noch interessiert. War das, bevor er seine großen Fehler gemacht hat, oder war das danach? Aber er stellt diese Frage in einer Art Lied. Das ist vielleicht auch so gewesen, dass es die Menschen sich auf den Weg begeben haben, hin zu diesem Berg, wo die Stiftshütte war. Aber die Frage, die gestellt wird, die geht so in die Richtung, ja, sind wir bereit, vor Gott zu stehen? Und er sagt jetzt nicht, wer darf Gott sehen, aber er fragt schon, wer darf sich an den Ort begeben, wo Gott in seiner Heiligkeit, ja, zu bemerken ist, zu erleben ist? Wer darf dahin kommen? Und ich glaube, für viele von uns ist es schwer zu verstehen, aber es gab eine Zeit, da war Gott für die Menschen zwar schon an bestimmten Orten zu erreichen, also es gab eben diese heiligen Berge, es gab Möglichkeiten, wo man hingehen konnte, aber um Gott zu begegnen, haben sich die Menschen sehr, sehr, sehr viel vorbereitet und sie haben sich vorher Zeit genommen, sie haben teilweise Tiere geschlachtet, geopfert, dieses Feuer dafür vorbereitet. Sie haben unglaublich viel gemacht, sie haben sich rein gemacht, sie haben gewisse Reinigungsvorschriften gehalten, sie haben geschaut, dass sie ein Auftreten haben, mit dem sie vielleicht ansatzweise ein bisschen was von Gott mitkriegen dürfen. Und vielleicht haben sie das eben gewusst, dass Mose einmal von Gott gehört hat. Gott hat zu Mose gesprochen, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. 2. Mose 33, Vers 20 steht es. Und es zieht sich eigentlich durch das Alte Testament, dass Mose, Elia und andere ihr Gesicht verhüllt haben, versteckt haben, immer dann, wenn sie auch nur irgendwie was von Gott mitbekommen haben. Sogar Engel verhüllen ihr Gesicht vor Gott, lesen wir in Jesaja 6, Vers 2. Also so einfach ist es nicht, in Gottes Nähe zu kommen. Und deswegen ist die Frage durchaus berechtigt, wer darf Gott sehen? Und David beantwortet die Frage hier ein Stück weit und auch in einem anderen Psalm beantwortet er sie ein bisschen anders, Psalm 15. Aber hier fängt er damit an, dass er sagt, der ein unschuldiges Herz, unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Ja, also das ist so ganz bewusst so eine Parallele oder ja so ein Paar in seiner Formulierung, dass er sagt, hey, unschuldige Hände und ein reines Herz und es gehört zusammen. Ja, also wer meint, ein reines Herz zu haben, muss auch unschuldige Hände haben. Das heißt, muss auch unschuldig sein in seinen Taten. Und Ich glaube, das allein ist ja schon etwas, wo wir sagen würden, das schreibt jemand, der dann irgendwie auch ein Mörder ist, ist ja schon irgendwie schwierig, das zu erreichen. Aber das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil auch der biblischen Wahrheit, dass Gott niemand ist, dem man einfach so begegnet, bei dem man einfach so eine Audienz hat, ohne dass da irgendwas passiert ist vorher. Als Olaf Scholz vor kurzem den Präsident Erdogan empfangen hat, da hat sich ein türkischer Journalist zu Wort gemeldet und geschrieben, es wird für die deutsche Regierung schwierig sein, der deutschen Bevölkerung zu erklären, warum sie einen Hamas-Anhänger in Berlin willkommen heißt. Okay? Dündar hat es gesagt, will mich da jetzt gar nicht einmischen, aber es gibt diese Idee, ja, dass man sich nicht jemanden ins Haus holt, der Unrecht tut oder sich mit dem Unrecht verbrüdert. Ja. Und diese Idee, an der ist ja was dran. Man möchte nicht, dass sich Menschen mit irgendeiner Macht kleiden und auf der anderen Seite ihre Diener mehr oder weniger alles machen dürfen, was sie wollen. Und so ist die Sache die, wer darf eigentlich sich bei Gott ja in seine Nähe begeben? Und wer darf sich in seiner Liebe sonnen? Ja. Und wenn da jemand wäre, der sich in seiner Liebe sonnt, wo man sagen würde, okay, der hat aber doch gar keine unschuldigen Hände, da wird es irgendwie schwierig, wenn dieser Gott wirklich ganz voll und ganz gut ist. Denn er verbrüdert sich nicht mit dem Unrecht. Und versteht ihr, dieses Problem ist riesengroß. Weil natürlich, wir würden sagen, ja, Hitler darf sich jetzt nicht unbedingt in der Liebe Gottes sonnen, ja. Also wenn der eine Audienz bei Gott hat, ist irgendwie schwierig, dass Gott ihn willkommen heißt. Aber was ist, wenn Gott bei viel kleinerem Unrecht schon anfängt zu sagen, das ist ein Problem für mich? Und für Gott ist jedes Unrecht ein Problem. Und deswegen kannst du die Frage zwar ganz schnell und kurz irgendwie wegschieben, aber du wirst der Frage nicht gerecht, wenn du sagst, wer darf Gott sehen? Darf ich Gott sehen? Ja, aber ich bin doch getauft. Ich gehe doch in die Kirche, zumindest an Weihnachten und an Ostern. Oder ich bin doch nicht so schlimm wie andere. Ich versuche es doch wenigstens, ein guter Mensch zu sein. All das wird nicht der Grund sein, dass du Gott sehen darfst. Okay? Und wenn du sagst, ja, aber gut, unschuldige Hände, würde ich jetzt schon sagen, dass ich die habe und ein reines Herz, dann spitzt sich die Sache nochmal zu, wenn man Psalm 15 hinzunimmt. Wer darf den Herrn sehen? Nur Menschen, die ihm in allem gehorchen, steht in Psalm 15, Vers 2, und jederzeit das Rechte tun. Okay? Also in allem vorbildlich zu sein und zu tun, was richtig ist, wer durch und durch wahrhaftig ist. Ja. Vor einiger Zeit ist in Deutschland ein Philosoph gestorben oder zumindest ein junger Philosoph, der angefangen hat, philosophisch aktiv zu sein. Und als es so in die letzte Phase seines Lebens geht, hat er eine Frage gestellt und die ist auf YouTube ganz, ganz groß bekannt worden, wo er gefragt hat, habe ich genug getan? Habe ich genug getan? Habe ich genug vom Richtigen getan? Und ich weiß nicht, ob man ehrlich an den Punkt kommen kann, dass man sagen kann, ja, habe ich. Und spätestens hier kommt vielleicht hoffentlich der Punkt, wo du merkst, Gott zu begegnen ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist so mein erster Gedanke. Ich habe drei Gedanken in dieser Predigt. Und der erste ist mir so wichtig. Gott zu begegnen ist keine Selbstverständlichkeit. Hey, es ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Und den Menschen in anderen Zeiten war das bewusst und vielleicht in anderen Religionen ist es Menschen viel mehr bewusst als bei uns. Im schönen Europa glauben wir, dass es vielleicht eine Selbstverständlichkeit sein könnte. Nein, es ist keine Selbstverständlichkeit, Gott zu begegnen. Unschuldig zu werden, das ist vielleicht erstmal das Erste, was es dazu braucht. Ja. In einem anderen Text heißt es, wer schuldlose Hände hat. Und das mag ich, dieses deutsche Wort schuldlos. Es muss erstmal jemand seine Schuld losgeworden sein, um Gott zu begegnen. In Israel gab es alle 50 Jahre eine Art Schuldenschnitt, wo Menschen, die sich viele Schulden angehäuft haben, quasi von diesen Schulden befreit wurden. Das war das sogenannte Gnadenjahr. Und Jesus überträgt es mal und er sagt, ich bin gekommen, um das Gnadenjahr auszurufen. Ich möchte einen Schuldenschnitt machen. Ich möchte dir deine Schuld tilgen. Und wenn du verstehst, was es bedeutet, dass Gott das gemacht hat, dann wirst du merken, hey, das ist was Riesengroßes, was da für dich geschehen ist. Jesus hat gesagt, ich kümmere mich um dein Schuldproblem. Ich habe letztens einen Film gesehen, da hat eine Frau ein Auto zerkratzt und dann hatte sie 100.000 Euro Schulden. Das war am Anfang, als der Euro rausgekommen ist, also schon ziemlich viel. Die hatte keine Haftpflichtversicherung. Und dann versucht sie so irgendwie mit ihrem ganzen Gehalt und ihrem ganzen Leben diese Schuld zu begleichen. Und man weiß, wahrscheinlich wird sie bis zu ihrem Ende des Lebens irgendwie daran arbeiten müssen. Und wenn du vor Gott schuldlos werden möchtest, dann gibt es jemand, der diesen Betrag, diese Schuld begleicht. Dann gibt es jemand, der sich dafür eingesetzt hat und der gesagt hat, ich komme für deine Schuld auf. Und Jesus ist eben nicht gekommen, damit wir irgendwie eine romantische Geschichte an Weihnachten erzählen können, sondern wir feiern Jesus genau deswegen, weil er gesagt hat, ich bin auf die Welt gekommen, um dieses, dein Schuldproblem zu lösen. Und deswegen dürfen wir Christen Gott begegnen und ihn irgendwann mal sehen. Ja. Und gerade weil wir das dürfen, glaube ich, ist es so viel wichtiger zu verstehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es ein Privileg ist, dass es das Größte auf der Welt ist. Ja. Hey, kein Karriereschritt wird größer sein, als dass du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Nichts kannst du in deinem Leben Größeres erreichen, als dass du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Und ich hoffe, dass wir uns da nicht zu sehr daran gewöhnen, im Sinne von, dass es für uns einfach normal geworden ist und wir gar nicht mehr drüber nachdenken, dass es Gott was gekostet hat. Aber dann geht der Text ja weiter und David beschreibt, was diese schuldlosen Menschen sonst noch so ausmacht. Er beschreibt, dass sie ihr Inneres nicht auf Nichtiges richten, dass sie keinen falschen Eid schwören. Und gerade wenn wir dann verstanden haben, Jesus kümmert sich um deine Schuld, dann bedeutet es nicht, dass wir jetzt irgendwie Angst haben müssen vor jedem Fehler, den wir machen, sondern im Neuen Testament erfahren wir, wir bekommen einen neuen Status. Wir bekommen einen neuen Status. Der König, er kommt zu uns und er macht uns zu seinen Kindern. Wir sind Königskinder. Ich habe in der letzten Woche so einen Beitrag gelesen von den Kindern von Kate und weiß ich nicht, wie auch immer, von den Royals. und die Kinder wurden so ein bisschen auf ihre Talente angeschaut und so. Und bei irgendeinem hat man festgestellt, dass er Tänzer sein könnte und dass er das gerne macht. Und manche haben darin schon gesehen, dass er in die Fußstapfen von Lady Diana tappen wird. Ja, und Aus allem letztendlich, was da irgendwie bekannt war, hat man versucht, irgendetwas zu vermuten, was die machen werden, was irgendwie in diese Thronfolge hineinpasst. Okay, und offensichtlich gibt es diese Erwartung an diese Kinder, tut mir ja sehr leid für sie, dass sie diese Erwartung irgendwie an sie herangetragen werden, dass sie royal sind. Aber wisst ihr, wenn wir mit Gott leben, dann bekommen wir einen neuen Status und dann sind wir die wahren Royals, ja. Dann sind wir die nicht mehr Sklaven ihrer Vergangenheit sind, ihrer Wünsche sind, sondern Gottes adoptiertes Volk. Und mein zweiter Gedanke ist, Gottes Volk richtet sich auf seinen König aus. Natürlich werden wir nicht jeden Punkt, wie David ihn schreibt, genau immer so befolgen und erfüllen. Aber Royals lernen sich, wie Royals zu verhalten. Und das erste ist, wonach richte ich mich aus? Und der Punkt ist, dass gerade hier, dieses Wort wird auch übersetzt, dass sich Menschen eben auf Götzen ausrichten, beziehungsweise die, die Gott sehen, die richten sich eben nicht danach aus, sondern das wird dann später noch gesagt, sie suchen immer wieder Gott. Und ich stelle fest, dass ich mich so leicht ablenken lasse von diesem Blick auf Gott, dass ich mich so leicht ablenken lasse von diesem wahren, guten Ziel. Und es schleichen sich Ziele ein in dein Leben und in mein Leben, wo es nicht mehr darum geht, Gott zu sehen. Und ein Ziel, das finde ich ist so ganz unscheinbar manchmal, das ist Selbstverwirklichung. Ich weiß nicht, ob das im Moment dein Ziel ist, aber es ist ein nichtiges Ziel, weil das, als was du dich verwirklichen kannst, wird nie dich so erfüllen, wie du das dir vielleicht wünschst. Und es gibt auch eine christliche Selbstverwirklichung. Man kann auch als Christ diesem nichtigen Ziel folgen. Ja, es ist so die Frage, ob du sagst in der Gemeinde, das ist mein Dienst oder ob du sagst, das ist mein Dienst. Ja, also ich habe auf gewisse Dienste auch in der Gemeinde in der Vergangenheit, als ich angefangen habe, so mit Gott am Start zu sein und in der Jugendarbeit viel gemacht habe, habe ich gedacht, okay, das, was wir machen, das ist wirklich wichtig. Ja, darauf kommt es an, das ist wichtig. Und dann manche andere Dienste habe ich mir angeguckt und ich habe wirklich auf sie herabgesehen. Ja. Und so hat Gott Humor und hat mich und meine Frau teilweise in Dienste hineingestellt, auf die ich früher herabgesehen habe. Ja. Es geht nicht um meinen Dienst. Es geht um seinen Dienst. Das zweite nichtige Ziel kann Selbstbestätigung sein. Ja. Du suchst jemand, der dir letztendlich nur sagt, was du eh schon denkst. Manche Beziehungen gibt es nur, partnerschaftliche Beziehungen gibt es nur, weil sich jemand nach Selbstbestätigung sehnt. Weil jemand möchte, dass jemand anderes bestätigt. Das sind nicht so die gesunden Beziehungen, würde ich sagen. Aber viele suchen die Aufmerksamkeit und sie suchen jemand, der ihnen genau das sagt, was sie hören wollen. Ja? Da ist unser Internet ja quasi ideal dafür gemacht, dass wir genau das immer wieder gezeigt bekommen, was wir hören wollen. Ja? Selbstbestätigung ist ein nichtiges Ziel. Beliebtheit kann ein nichtiges Ziel sein. Hey, was bringt es dir, wenn du heute beliebt bist für die Ewigkeit? Und was bringt es dir im nächsten, wenn du viel Geld hast oder viel besitzt? Ja. Und ich stelle fest, man kann nichtige Ziele verfolgen, unabhängig davon, wie sehr man sie schon erreicht hat oder nicht. Ja. Der Beliebte kann sich ständig darum sorgen, dass er seine Beliebtheit verliert. Tragisch, oder? Dann denkt man die ganze Zeit drüber nach, obwohl man es eigentlich schon erreicht hat. Der Reiche kann ständig darüber nachdenken, was passiert oder ob er seinen Reichtum verliert. Sein Ziel, das dich nicht glücklich macht. Und auch der Arme oder der Mittelständler kann sich ständig darüber Gedanken machen. Und Gottes Volk richtet sich nicht auf Nichtiges aus, sondern Das ist so mein Punkt 2. Gottes Volk richtet sich auf seinen König aus. Der Psalm, der nimmt so ein bisschen eine Wendung, ja. Erstmal wird festgestellt, wer Gott ist. Und dann wird auf einmal deutlich, dass dieser Gott persönlich ist und dass er König ist und dass er auf einem zukommt. Ja, am Anfang ging es so darum, dass Gott irgendwie die Erde gemacht hat und dass er über allem steht. Aber er steht einerseits über allem und gleichzeitig kommt er zu den Toren. Und dann werden die Tore angesprochen, wie wenn Tore lebendig wären. Also Türen sind ja nicht lebendig. Aber das wird so verbildlicht. Und diese uralten Pforten, da wird gesagt, die sollen aufgehen. Ich denke da an eben alte Scharniere, die vielleicht schon lange zu waren. Und ich glaube, da geht es auch wirklich darum, dass diese Tore, mächtige Tore sind, die nur schwer geöffnet werden können, aber dass wenn der König kommt und man stellt sich das dann vielleicht noch so vor, okay, er kommt da mit einem Pferd oder mit einer großen Mannschaft, mit einem großen Aufbau. Wenn er kommt, dann sollen diese Tore bereit sein, sollen sie schon offen sein. Und also wie gesagt, diese Tore, die sich so schwer öffnen, die vielleicht schon lange zu sind, an denen soll sich was verändern. Und David, er meint damit, glaube ich, uns alle. Er meint Menschen, die sich verändern. Es geht immer noch darum, Gottes Volk richtet sich auf seinen König aus. Und was können so Sachen sein, die sich schwer verändern? Und ich glaube, es gibt in unserem Leben immer wieder so Gewohnheiten. Ja, da machen wir uns gar keine Gedanken drüber, da haben wir uns einfach dran gewöhnt. Ja, ich habe mich an eine Geschwindigkeit im Auto gewöhnt. Ja, gar nicht so einfach, sich im Winter davon abzugewöhnen. Und diese Geschwindigkeit kann schädlich sein, versteht ihr? Es gibt schädliche Gewohnheiten. Manche davon kann man auch als Süchte bezeichnen. Und ich hatte letzte Woche für 3 Tage kein Handy. Das war schon interessant. War mal was anderes. War wirklich mal eine spannende Erfahrung. Ja. Die Tore, die waren zu und die waren vielleicht lange zu und hat sich nichts verändert. Aber es ist Zeit, dass sich was verändert. Und ich will dir sagen, in deinem Leben ist auch Zeit, dass sich was verändert. Vielleicht nichts mit dem Handy, vielleicht was anderes. Aber es geht darum, auch als Christ, es ist ein Teil davon, dass wir uns auf den König ausrichten, dass wir als diese Royals, die wir sind, auch immer mehr zu diesem Royal passen, der Gott ist. Und ich denke, schwierig sind auch so manche Gewohnheiten in unseren Gedanken. Ja, das mache ich nicht, da bin ich nicht geeignet. Wirklich nicht, oder hast du das irgendwann mal so als deine Ausrede dir eingewöhnt? Ich kann nicht mutiger sein. Ich kann mich nicht verändern. Ich kann das nicht anders machen. Das geht einfach nicht. Geht's wirklich nicht, oder habe ich mich einfach nur daran gewöhnt und lange schon rostet da etwas in mir? Und ich glaube, besonders tragisch ist, wenn es da Sachen sind, wo Gott so ein richtiges Problem damit hat und wo er sagt, hey, öffne doch dein Herz. Mit diesem Menschen, mit der Person kann ich nicht reden. Und Gott sagt, warum nicht? Ich habe dir vergeben. Jetzt bist du dran. Ja, ich habe schon genug für diese Beziehung gemacht. Und du machst dich zu, weil du sagst, jetzt ist der andere dran. Ich habe doch immer alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob man das wirklich denken kann. Aber ja, man kann sich das einreden. Und immer wieder können wir uns mehr oder weniger an diese Ausrede gewöhnen, dass Veränderung nicht möglich ist. Aber das ist eine Lüge des Teufels. Gott möchte, dass diese Tore aufgehen und dass er mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit in uns wohnen kann. Dass er mit seiner ganzen Schönheit in uns auch strahlen kann. Und das ist in den letzten Wochen und Monaten so mein Wunsch geworden für mich persönlich, dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte das, dass du in deiner ganzen Schönheit in mir erstrahlen kannst. Und ich merke, da gibt es noch einiges zu tun. Wir sind da nicht allein. Wolfgang hat vorher gesagt, Gott ist gerecht und ein Helfer. Er hilft dir dabei. Und David, er fragt in diesem Text zweimal, wer ist der König? Und ich glaube, das ist so, vielleicht auch, weil es so ein Lied ist, weil sich da was wiederholt. Aber zuerst redet er von Gottes Stärke und dann geht er nochmal darauf ein, dass Gott der Herr der Herrscher ist. Er ist derjenige, der auch lenkt und steuert. Und natürlich David als jemand, der Kämpfer war, der vielleicht auch irgendwo so aufgewachsen ist, dass es normal ist, hat Gott da auch damit verglichen. Jesus macht uns deutlich, dass unser Kampf nicht mit Fleisch und Blut ist, dass es nicht darum geht, irgendjemanden zu töten. Aber natürlich ist Gott stark und natürlich weiß Gott, was er wie zu lenken hat. Und in diesem Ganzen dreht sich ein bisschen was um. Erst war die Frage, wer darf Gott sehen? Und jetzt wird so ein bisschen die Frage, wer kann eigentlich was über Gott sagen? Nämlich, wer hat es verstanden, wer der König ist? Wer hat es verstanden und kapiert? Und mit den Toren, die sich emporheben, ist schon mal die Frage eben wirklich nicht mehr nur, wer darf zu Gott kommen, sondern zu wem darf Gott eigentlich kommen? Wer will denn überhaupt, dass Gott wirklich zu ihm kommt? Und Jesus hat uns deutlich gemacht, hey, es geht darum, ihn wirklich von ganzem Herzen zu suchen. Sucht mich und ihr werdet finden. Wenn du sagst, hey, eigentlich möchte ich gerne wissen, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Wenn du wissen möchtest, ob dieser Gott real ist, ob das alles stimmt mit dem Christentum, dann lade ich dich ein, dass du dich auf die Suche machst und dass du wirklich persönlich fragst und dass du sagst, ich will wissen, was stimmt. Und dann ist es möglich, dass du diesen Gott als den kennenlernst, der er ist. Und David hat viel von Gott verstanden, obwohl er nicht alles richtig gemacht hat. Und das merken wir, weil es im Psalm 22 und Psalm 23, die Psalme vorher, auch schon immer wieder darum geht, wer Gott ist. Er beschreibt Gott einmal als Retter, dann als guten Hirten und jetzt als prachtvollen König. All das sind Sachen, die uns Jesus eigentlich erst so richtig klar gemacht hat, was sie bedeuten. Aber David durfte es quasi schon in Vorschau sehen, ja. Es hat noch 1000 Jahre gedauert, aber David durfte schon ein bisschen mehr sehen. Und ich will dir sagen, je mehr wir uns auf Gott einlassen, desto mehr erleben wir und desto mehr erkennen wir unseren König. Ich glaube, es ist möglich als Christ, auf manche Sachen Antworten zu haben, persönlich für sich Antworten zu haben, wo andere keine Antwort haben, ja. Während der eine bangt um, wie geht es weiter in meiner Zukunft, kannst du als Christ diese Zuversicht haben, dass Gott das Richtige tun wird. Du kannst als Christ für dich wissen, was der nächste Schritt ist. Und ich möchte und ich wünsche mir, dass wir uns noch viel mehr auf das einlassen, was wir in Gott haben. Er ist der König der Herrlichkeit. Und für mich ist dieses Wissen drum, dass er der König der Herrlichkeit ist, ist einfach was geworden, was eine ganz neue Qualität und Größe bekommen hat, weil ich gemerkt habe, hey, Menschen suchen alles Mögliche und sie suchen irgendwie nach Antworten. Wenn sie Probleme haben, wissen sie nicht weiter und dann versucht man irgendwo im esoterischen Bereich und so weiter Antwort zu finden. Und ich kann bei Gott Antwort finden. Gott hat mich in diesem Jahr ein paar Mal, hat er mir sehr deutlich gezeigt, dass es ihn gibt. Ja, in einer schwierigen Krise, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht, hat mich jemand in der Gemeinde angesprochen, hat genau diesen Punkt angesprochen, der gerade das Problem war. Gott ist absolut real und du kannst ihn erfahren. Und wisst ihr, wenn wir uns auf diese Gemeinschaft mit Gott einlassen, dann verändert sich was. Dann erfahren wir ein bisschen mehr darüber, wer Gott wirklich ist, wie dieser König ist. Dann wissen wir ein bisschen mehr, so wie David Gott als guten Hirten kannte, so wie er ihn als Retter kennengelernt hat. Ich bin mit christlichen Eltern aufgewachsen, aber ich habe lange nicht kapiert, was im Glauben drinsteckt. Und es hat auch nicht gereicht, dass ich Bibel gelesen habe. Ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht ganz gut und als christliche Tugend, weil es so, sich so gehört, habe ich das auch gemacht. Heute lese ich nicht Bibel, weil ich muss, sondern ich lese es, weil ich es will, weil ich erlebt habe, dass Gott zu mir spricht, wenn ich das tue. Weil ich im Vorhinein mir Fragen aufschreibe, was gerade mich beschäftigt und immer wieder erlebe, dass dann Antworten kommen, wenn ich einen Text lese. Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann verpasse ich etwas. Heute denke ich mir, ey, ich will nichts mehr von dem verpassen, was Jesus für mich bereithält. Wisst ihr, das ist ein Unterschied. Früher war das, okay, Jesus kommt, irgendwie eine Bedrohung. Heute ist es eine Zuversicht. Und ich will dir sagen, da steckt mehr für dich drin. Wie wichtig ist es dir denn, Gott zu sehen? Das war meine Frage, wer darf Gott sehen? Aber wie wichtig ist es dir? Und wir dürfen als Christen heute und hier schon etwas von Gott sehen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir dürfen schon ein bisschen was, einen Vorgeschmack haben auf der Erde von dem, wer Gott ist. Und manchmal laufen wir damit rum, wie mit so einem Glas Segen, ja. Wir haben quasi von Gott bekommen, hier, du darfst Gemeinschaft haben, egal wo du bist. Sogar hier auf der Toilette oder sonst wo. Du darfst mit Gott in Beziehung sein und du hast diesen Segen. Und dann läufst du so durch den Tag, boah, ist heute irgendwie so ein anstrengender Tag, alles so schwierig irgendwie. Und läufst durch deinen Tag und merkst, oh, boah, weiß auch nicht, wie ich mit den Menschen reden soll. Und du machst dir Gedanken über das, was du morgen machen musst. Und du hast irgendwelche Sorgen. Und du läufst durch den Tag und merkst, ja, irgendwie habe ich auch Durst. Und eigentlich sehne ich mich nach lebendigem Wasser, nach etwas Frischem. Und du weißt, irgendwo gibt's auch noch eine Bibel und ah ja, irgendwann könnte man sich auch damit beschäftigen oder einfach mal beten. Aber einfach es zu tun, tja, da kommst du irgendwie nicht drauf, gell? Und man kann 24 Stunden mit so einem Glas rumlaufen, ist aber nicht so schlau, ja? Und wie wär's, wenn wir den ganzen Segen Gottes abholen? Wenn wir uns wirklich drauf einlassen, wenn wir sagen, ja, hey, was auch immer du für mich bereithältst, Gott, ich nehm's. Und ich glaube, je mehr wir uns eben auf diesen Gott einlassen, desto mehr erkennen wir, wer er ist. Wer ist der König der Herrlichkeit? Weißt du es? Amen. Jesus, danke, dass du uns deine Nähe anbietest. Herr, dass das Leben mit dir etwas ist, was ja viel atemberaubender ist, als es Menschen vielleicht manchmal meinen, die uns sehen, Herr. Herr, und ich bete, dass wir als Christen nicht mit einem Sorgenpaket geknickt irgendwie durch die Welt laufen, sondern dass wir uns bei dir alles abholen, was du für uns bereithältst. Der, der auch seinen Sohn nicht verschont hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Herr, danke dafür, für diese Wahrheit, für diese Gnade, Herr, Herr, dass du ein Übermaß hast für uns, Herr, dass bei dir alles drinsteckt, was wir brauchen, Herr, und dass wir bei dir wirklich immer wieder neu ankommen dürfen, Herr, egal wo wir stehen, egal mit welchem Dreck, Herr, dass du uns neu reinmachst, dass du uns erhebst in diesen Stand der Königskindschaft, Herr, und dass wir lernen dürfen, darin zu leben, bis wir dich sehen, live und in echt, Herr. In Ewigkeit. Danke für diese Gewissheit und für das, dass wir das wissen dürfen, Herr. Und ich bete, dass die, die jetzt zuhören und die sich das wünschen, dass sie von dir in den nächsten Tagen neu berührt werden, Herr. Amen.